Es ist ein total grausames Gefühl, wenn man nicht mehr weiß, wohin. Ich muss dann immer an so einen kleinen Jungen denken, der in der Innenstadt einer Großstadt steht. Und der steht eigentlich mitten auf dem Bürgersteig um ihn herum, da laufen die Menschen auf und ab. Das ist ein reges und lebendiges Bild, wie man es aus so einer Innenstadt halt kennt. Und dieser Junge, der steht mitten in dieser bewegten Menge. Und doch ist er ganz alleine. Denn er wird eben nicht mitgerissen von dem hektischen Treiben, sondern für ihn steht die Zeit förmlich still. Er nimmt all das, was um ihn herum geschieht, das nimmt er selber kaum wahr, sondern das, was ihn beschäftigt, das ist tief in ihm drin. Er spürt in ihm dieses grausame, mächtige Gefühl, was ihn so langsam aber sicher übermannt. Er ist verloren, alleingelassen, von Freunden und Familie. Gefühle von Einsamkeit, Verzweiflung und Wut überkommen den Jungen immer mehr, bis sie schließlich aus ihm herausbrechen förmlich und er kläglich anfängt zu weinen. Und er weint und schreit so laut, dass plötzlich dieses Ganze um ihn herum stillsteht. Dieser Moment des Aufschreis, er durchbricht letztlich diese Verlorenheit des Jungen, denn er wird gehört und er bekommt Hilfe, die er unbedingt braucht. Wann immer ich dieses Gefühl von Verlorenheit fühle, dann werde ich in diesen Jungen hineinversetzt. Warum? Weil ich selbst dieser Junge war, als ich etwa 6 Jahre alt war. Ich bin mitten in der Berliner Innenstadt meiner Kindergottesdienstgruppe verloren gegangen. Eine Erfahrung, die man so schnell nicht vergisst und deren Gefühle einen auch ein Leben lang begleiten können. Diese Erfahrung ist für mich der Inbegriff davon geworden, was es heißt, sich verloren zu fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Momente kennt, in denen ihr weder vor noch zurück wisst, Momente, in denen ihr absolut verzweifelt seid, in denen ihr euch richtig verloren fühlt. Denn solche Momente sind es, in denen man danach sucht, einen echten Halt zu haben, etwas, was einem Sicherheit gibt. Etwas, wo man etwas hat, wo man diese Unsicherheit wieder überwinden kann, rauskommt daraus. Und ich persönlich glaube, dass es genau so eine Suche war, die auch Zachäus angetrieben hat, als er versuchte, diesen Jesus unbedingt zu sehen. Keine Ahnung, ob er überhaupt wusste, wonach er sucht, aber er war eindeutig auf der Suche. Und er war bereit, auch einige Strapazen auf sich zu nehmen, um das zu finden, was er da suchte. Denn Zachäus, er begab sich ja in die Volksmenge hinein. Und als Zöllner kann man sagen, das war nicht unbedingt ratsam. Denn Zöllner, die galten als Verräter an ihrem Volk, die trieben die Steuern für diese verhasste Besatzungsmacht der Römer ein. Und deshalb waren sie der Inbegriff dessen, was der Großteil der Juden wirklich verabscheute. Und dementsprechend wurden Zöllner auch von ihren Volksgenossen gemieden und es war aus ihrer Sicht ratsam, es andersrum genauso zu tun, denn es war eine sehr aufgeladene Zeit damals. Dass Zachäus sich also in diese Menschenmenge begibt, um Jesus zu sehen, ist ein mutiger Schritt auf seiner Suche. Und dann, dass er dann schließlich vorausrennt und wie so ein Kind auf dem Maulbeerbaum klettert, da sieht man, Zachäus ist sogar bereit, sich zu erniedrigen. Ihm ist es egal, was die Leute über ihn denken, was sie von ihm halten. Er will diesem Jesus begegnen. Er will ihn sehen. Und dafür tut er, was immer ihm möglich ist. Diese Suche, die Zachäus durchlebte, das ist eine Suche, die Menschen auch heute immer wieder durchleben. Es ist die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, nach dem Göttlichen, die Menschen dazu bringt, ja, die verrücktesten Sachen zu machen. Wir haben in uns nämlich ein Verlangen danach, etwas zu finden, was etwas Besonderes ist. Etwas, das größer ist, als wir es sind. Die einen suchen das, indem sie sich auf große Weltreisen begehen, begeben und dann einen Religionsvertreter nach dem anderen abklingeln und Weisheitsschulen besuchen und ähnliches. Andere sagen, nein, das muss ich in mir selber finden, begeben sich auf Meditationen oder spiritistische Reisen, alles auf dieser Suche danach, auf der Suche nach dem Meer. Die Sehnsucht danach, es muss doch mehr geben als nur diese Welt. Mehr als nur den schnöden Alltag von Essen, Schlafen, Arbeiten, Familie und schließlich irgendwann sterben. Ne? Gehört alles dazu. Aber da muss doch mehr sein. Wir Menschen, wir haben eine Ahnung der Ewigkeit in uns. Und daraus resultiert diese Sehnsucht, die Suche nach dem Meer. Kennt ihr diese Suche auch, diese Sehnsucht auch? Und was habt ihr vielleicht schon auf euch genommen, auf der Suche danach? Ich persönlich, ich glaube, dass diese Suche nur dort gestillt werden kann, wo sie auch für Zachäus ein Ende gefunden hat. Denn für Zachäus, da endet diese Suche, als er Jesus tatsächlich begegnet. Das ist der Moment, in dem sein Verlorensein endet. Denn Jesus, der tut etwas, das war damals ein absoluter Affront. Er geht auf diesen Zöllner ein. Er ruft Zachäus von seinem Baum herunter und sagt ihm, ich möchte mit dir essen. Und damit durchbricht Jesus die Normen der damaligen Zeit. Er als ein frommer Mann, als ein Rabbi, ein Vorbild. Und er gibt sich mit diesem offensichtlichen Sünder ab. Und hier sehen wir, dass nicht nur Zachäus bereit ist, etwas auf sich zu nehmen bei dieser Suche, sondern auch Jesus ist bereit, eine Last zu tragen, damit Zachäus finden kann, was er sucht. Denn Jesus setzt hier ja nicht weniger als seinen guten Ruf für Zachäus aufs Spiel. Solche Begegnungen wie die mit Zachäus, die waren der Grund, dass manche Leute auch schlecht über Jesus gesprochen haben. Die haben ihn selbst einen Sünder und einen Säufer genannt, weil er bereit war, sich mit Menschen abzugeben, die von der Gesellschaft verachtet waren. Für mich stellt sich die Frage, was wir heute bereit sind, auf uns zu nehmen. Was sind wir bereit zu tun, um Jesus zu begegnen? Oder auch, was sind wir bereit zu ertragen, damit andere Jesus begegnen können? Sind wir bereit, so wie Zachäus, Anfeindung und Erniedrigung zu ertragen? Sind wir bereit, auch die Normen unserer Zeit zu durchbrechen, indem wir auf Menschen zugehen, die von der Gesellschaft oder vielleicht sogar von der Gemeinde verachtet werden? Es ist ja nicht einfach, aus seiner Komfortzone herauszutreten, so nennt man das. Aber in der Geschichte von Zachäus, da können wir sehen, dass nur derjenige, der auch dazu bereit ist, zu diesem mutigen Schritt, sich wirklich auf eine Suche begibt. Und wir können sehen, dass auch derjenige, der Menschen bei dieser Suche helfen will, an diesem Schritt nicht vorbeikommt. Jesus macht uns das vor. Er hat Gemeinschaft mit dem Ausgestoßenen. Und ich möchte euch jetzt mal zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Ich möchte euch einladen, zu überlegen, was ihr davon halten würdet, wenn zum Beispiel der Pastor eurer Gemeinde sich ganz bewusst mit Menschen umgibt, die am Rand der Gesellschaft stehen. Mal ein paar Beispiele für euch zu anschauen. Rechtsradikale Skinheads. Inklusive Tattoos und allem, was dazugehört. Ausländische Verbrecherclans. Transsexuelle. Prostituierte. Verbrecher, Kinderschänder. Linksautonome. Obdachlose. Wie lange wäre das noch der Pastor eurer Gemeinde, wenn er sich ständig mit solchen Menschen umgibt? Da Das, was Jesus da tut, das hat genau diese Qualität. Und deshalb finde ich die Frage, die ja manchmal so provokant gestellt wird, die finde ich sehr berechtigt, nämlich die Frage, wenn Jesus heute unter uns leben würde, wo würden wir ihn finden? Wäre er in Gemeinde und Kirche zu finden? Oder ganz woanders? Wisst ihr, was ich so faszinierend finde an dieser Begegnung zwischen Zachäus und Jesus? Wir lesen nichts von irgendeiner Moralpredigt. Keine Ermahnung oder ähnliches wird uns berichtet. Jesus ruft Zachäus hier nicht mal zur Buße auf, sondern Jesus begibt sich einfach nur zu ihm nach Hause. Er hat Gemeinschaft mit ihm. Und das ist es, was völlig ausreicht. Durch diese Bereitschaft Jesu, sich auf den Zöllner und Sünder einzulassen, geschieht schon ein ganz großer Durchbruch. Und hier können wir sehen, welche Kraft die Gemeinschaft von Menschen haben kann. Einfach, dass ich mir Zeit für einen Menschen nehme, das macht etwas mit ihm. Denn Zeit, das muss uns bewusst sein, Zeit ist die Währung der Liebe. Indem ich mir Zeit für einen Menschen nehme, zeige ich ihm, du bist mir wichtig. Du bist mir nicht egal. Und wie wichtig Gemeinschaft für uns ist, das können wir doch an der aktuellen Krise gut sehen. Wir haben es ja jetzt ganz lange ziemlich verboten gehabt. Wir haben einen Mangel erlebt. Und bisher darf Gemeinschaft immer noch nur sehr eingeschränkt gelebt werden. Ihr sitzt hier alle mit so einer schönen Gesichtsverschönerung. Wunderbar. Ne? Wir halten Abstand zueinander. Man darf einander nicht mehr die Hand reichen, nicht mehr berühren. Vielen Menschen begegnen wir nur noch mit einem halben Gesicht. Oder durch eine Glasscheibe hindurch. Schön, dass ihr keine mehr habt. Wir haben noch eine. Wir halten Abstand zueinander. Das sind alles infektionstechnisch sinnvolle Sachen. Ne? Will ich nichts gesagt haben. Aber es erzeugt einen Mangel im menschlichen Miteinander. Und gerade dieser Mangel, er kann uns zeigen, wie wichtig uns das eigentlich ist und wie sehr wir das brauchen. Wir brauchen eine gelebte Gemeinschaft für uns als Menschen. Denn das ist etwas, was uns prägt, was für uns wichtig ist. Das ist etwas, was uns als Menschen ausmacht. Denn den Menschen, mit dem ich Zeit verbringe, den sehe und erlebe ich ganz anders als einen Menschen, von dem ich nur gehört habe, mit dem ich mal telefoniert habe, vielleicht sogar gezoomt oder ähnliches, ne? Es ist was ganz anderes, wenn ich Aug in Aug mit einem Menschen bin. Auch im Glauben ist Gemeinschaft etwas Unverzichtbares. Denn die Gemeinschaft mit Geschwistern im Glauben ist immer auch ein Stück weit Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb wohnt dieser Gemeinschaft auch eine verändernde Kraft inne. Zachäus wurde allein durch die Gemeinschaft mit Jesus darauf gestoßen, dass sein bisheriger Lebensweg so nicht in Ordnung war. Vielleicht war ihm das auch schon immer so ein bisschen klar, aber auf jeden Fall ist es die Gemeinschaft mit Jesus, die ihm den Mut gibt, jetzt die Veränderung in seinem Leben anzustoßen. Und das ist Wirken des Heiligen Geistes. Er wirkt in und durch die Gemeinschaft. Und das eben ohne Zwang und Druck, sondern durch die Veränderung des Herzens. Die Gegenwart Gottes, die verändert das Leben der Menschen. Und diese Gegenwart Gottes, die geschieht meistens dort, wo der Heilige Geist durch Menschen wirkt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch als Gemeinden uns nicht abschirmen. Dass wir nicht sagen, ja, wir sind hier unser kleiner frommer Kuschelclub, ne, uns geht's gut, der Rest ist uns egal. Sondern dass wir offen sind, auch nach außen. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass wir auch miteinander Gemeinschaft pflegen. Gerade auch in Zeiten von Einschränkungen und nach so einer langen Zeit des Mangels ist es besonders wichtig, dass wir bereit sind, auch die Möglichkeiten, die wir jetzt wieder haben, zu nutzen, sie auszureizen, um Gemeinschaft wieder zu leben. Manchmal sogar wieder zu beleben. Ich habe Leute gehört, die sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, unter Leute zu gehen. Kann ich das überhaupt noch? Ne? Manch einer ist überfordert, wenn er mal sich eine Stunde mit jemandem unterhalten soll. Ja, da lacht man, aber es gibt Leute, denen ist es so viel. Jetzt wird's über, man war so gewohnt, ich bin jetzt mal zu Hause allein. Und, ne? Ja. Ihr Lieben, wenn wir nicht bereit sind, uns wieder neu darauf einzulassen, auf diese Gemeinschaft, dann werden wir letztendlich einen Schaden davon tragen. Als Einzelne, als Gemeinde, aber auch als ganze Christenheit. Denn schaut euch doch mal an, was diese Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Zachäus angestellt hat. Das war ein Zöllner. Sein ganzes Leben drehte sich ums Geld. Das war der Lebensmittelpunkt. Er war bereit, sein Volk zu verraten, um reich zu werden. Der hat Leute betrogen, nur um noch mehr Geld zu haben. Doch die Gemeinschaft mit Jesus, die bringt ihn an diesen Punkt, dass er sagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es ihm vierfach zurück. Was für ein krasser Wandel. Sein Lebensmittelpunkt verschiebt sich hier total. Das Geld ist plötzlich nicht mehr so wichtig, sondern er kann jetzt andere sehen. Nicht mehr sein Vorteil, sondern die Not der Armen gerät hier in sein Blickfeld. Er wendet sich ab von den Betrügereien, die bisher seinen Alltag auch bestimmt haben. Und er wendet sich den Menschen zu, die Hilfe brauchen. Ja, er bereut sogar ganz offen seine Verfehlungen und er will Wiedergutmachung leisten. Indem er den Leuten den Schaden mehrfach ersetzt. Vierfach. Ne? Doppelt wäre schon gut, aber vierfach? Also wenn wir hier keinen grundsätzlichen Lebenswandel vor uns haben bei Zachäus, dann weiß ich auch nicht, was einer sein soll. Und dieser Lebenswandel, der kommt zustande, weil Jesus in das Leben dieses Mannes getreten ist. Der wurde vom Betrüger und Sünder zum Diakon. Jesus verändert das Leben eines Menschen grundlegend. Doch dafür muss er in das Leben eines Menschen auch hineinkommen. Und dafür braucht es die Gemeinschaft mit ihm. Und heute geschieht das durch die Gemeinschaft mit den Menschen, in denen Christus wohnt. Durch seine Gemeinde, in der der Heilige Geist herrscht. Damit ist also kein Gebäude gemeint. Sondern es sind Menschen wie du und ich. Jesus drückt auch seine Freude dann aus über diese Umkehr, die Zachäus ja hier erlebt hat. Und das macht er sehr deutlich. Im Luther heißt es da, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Zachäus ist heil geworden. Das nicht nur auf seelischer und körperlicher Ebene, sondern er ist heil geworden an seiner Beziehung zu Gott. Das, was ihn von Gott getrennt, was ihn ferngehalten hat, das ist jetzt weggenommen. Und das ist ein Grund zur Freude. Jesus sagt an anderer Stelle, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Nicht nur die Menschen freuen sich über das veränderte Verhalten von Zachäus, sondern Gott selbst. Und seine Engel freuen sich. Die machen Party im Himmel. Und genau das ist auch das Ziel von Jesu ganzem Wirken gewesen, von seinem Leben. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist gekommen für die Verlorenen. Für all die Menschen, die in der Gottesferne leben. Der ist nicht gekommen, um den Frommen mal auf die Schulter zu klopfen, ja, macht ihr gut, ist alles toll. Sondern Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen. Also all die Menschen, die auf der Suche sind, eben nicht wissen, wo sie die Antworten für ihr Leben bekommen. All die Menschen, die sich entfernt haben von Gott oder sogar gar nichts von ihm wissen. Und ja, wir haben in Deutschland inzwischen einen ziemlich großen Anteil von Menschen, die nichts mehr von Gott wissen. Für diese Menschen ist Jesus in die Welt gekommen. Und für diese Menschen hat er auch seiner Gemeinde den Auftrag gegeben, Geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Warum gibt Jesus uns als seiner Gemeinde diesen Auftrag? Ganz einfach. Weil wir damit das fortsetzen sollen, was er angefangen hat. Der Missionsauftrag, das ist letztlich nur der Auftrag, den Jesus selbst erhalten hat vom Vater in einer Ausdehnung auf alle Menschen auf der Welt. Wir sollen die Liebe, die wir in Jesus kennengelernt haben, weitergeben. Wir sollen den Menschen diese Liebe schenken, die alle Grenzen auch von der Gesellschaft zur Seite schiebt. Diese Liebe, die geschieht eben in der Gemeinschaft mit den Menschen, in der Nähe zu den Menschen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, in ganz besonderer Weise auch mit offenen Augen durch diese Welt zu gehen. Lasst uns den Menschen, die auf der Suche sind, denen, die vielleicht schon verzweifeln, auch an diesen Fragen, eine helfende Hand reichen, ein offenes Ohr für sie haben. Aber damit all das möglich ist, damit wir überhaupt dazu fähig sind, müssen wir auch den Heiligen Geist um etwas bitten, dass er etwas in uns verändert. Nämlich Grenzen, die wir zu anderen Menschen haben. Die Mauern, die uns von anderen abschirmen, die müssen eingerissen werden, damit wir dazu imstande sind. Mauern wie zum Beispiel Ekel. Mauern wie gegensätzliche politische Einstellungen, andere Sexualverständnisse, soziale Unterschiede, Bildungsunterschiede, kulturelle und religiöse Grenzen. Nur da, wo wir es zulassen, dass Gott solche Mauern einreißt, die uns von anderen Menschen trennen, nur da können wir seine Liebe zu diesen Menschen bringen. Und so können wir wirklich Nachfolger Christi sein, die wie er eben keine Grenzen für die Liebe Gottes kennen. Nicht mal die Grenzen, die einen frommen Anstrich haben. Und davon gibt es auch einige. Und dann muss ich dich fragen, bist du bereit, solche Mauern auch in deinem Leben einreißen zu lassen, um Gemeinschaft mit denen zu haben, die verloren sind? Vielleicht erkennt man ja sogar beim Einreißen solcher Mauern auch, was einem selbst eigentlich noch gefehlt hat. Denn ich glaube, dass es uns grundlegend verändert, wenn wir bereit sind, auch solche Mauern einreißen zu lassen in unserem Leben. Aber es verändert uns dahin, dass wir andere Menschen mehr so sehen können, wie Jesus sie sieht. In dieser Liebe Gottes, in dieser unverdienten Liebe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir deine unverdiente Liebe erfahren dürfen in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du ja, uns auch die Bereitschaft gezeigt hast, auf Menschen zuzugehen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt sind. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du anfängst, an uns auch Dinge zu verändern, dass da, wo wir Grenzen zu anderen Menschen haben, die uns davon abhalten, deine Liebe zu verkünden und zu leben, dass du anfängst, durch deinen Heiligen Geist diese Grenzen einzureißen, diese Mauern klein zu machen. Herr, dass wir die Freiheit erleben, auf sie zuzugehen, dass wir die Freiheit erleben, für sie da zu sein. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns da wirklich die Augen dafür öffnest, Menschen mit deinen Augen zu sehen. In deiner Liebe. Danke dafür.